Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 87 vom 17. April 2024. Wie immer direkt aus dem digitalen Zollcast Profilgrubenstudio, wie ihr es gewohnt seid. Und damit ich auch diesmal nicht so drömmelig und alleine hier ins Mikrofon spreche, habe ich mir den Andres mit eingeladen. Hallo, lieber Andres.
Hallo, lieber Christoph und liebe Zuhörer, Hörer und Hörerinnen.
Ja, alle sind an der Stelle gegrüßt. Er hat schon bessere Einleitungen in die Folge, Andres. Irgendwie ist heute, ist auch gerade nochmal so ein Wetterumschwung hier Mitte April. April, der weiß nicht, was er will. Ne? Ist halt so eine, so ein bisschen komisch. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, mit dir hier zu sein. Und wir haben jetzt vorab schon viel Schabernack getrieben, off the record sozusagen. Und wir haben jetzt aber tatsächlich auch ein volles Programm. Aber es gehört für mich dazu, dass ich dich natürlich frage, wie es dir so geht und was bei dir so los ist.
Auch mir geht's ganz gut. Die Uni hat wieder angefangen. Das ist ja immer so, der April ist immer so der Start in das Sommersemester. Und genau, da gibt's viel zu planen. Die ganzen Exkursionen müssen vorbereitet werden. Gleichzeitig ist natürlich der Garten, ja. Und die Bäume müssen alle vorbereitet werden. Hier und da mal schon eine trübe Nuss, sage ich mal, herausgenommen, wirkt ja Wunder, damit die restlichen Früchte genug Kraft haben für das spätere Jahr. Nö, genau. Und das ist so meine momentane Situation. Also alles wunderbar.
Ja, freut mich zu hören. Und ich freue mich auch, wenn wir wieder bei dir zu Gast sind. Das Zollcast-Team wird ja in diesem Jahr bei dir auf dem Stuckehof sozusagen das diesjährige Teamtreffen ausrichten. Da freuen wir uns, glaube ich, alle schon. Nee, eigentlich freue nur ich mich. Die anderen wissen ja noch nicht, was sie erwartet, wie schön das bei dir ist, ne? Aber die werden es dann auch sehen. Wird eine tolle Sache. Freust dich auch schon drauf?
Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin ja immer glücklich, wenn Leute hier sind irgendwie. Und das wird, ich glaube, da können wir mit großer Begeisterung drauf hinfiebern.
Dann, Andres, machen wir es so, dass wir jetzt in die Folge reinfiebern. Und ihr wisst natürlich, dass wir hier nie den Anspruch haben, dass wir die Wahrheit für uns gepachtet haben und dass uns natürlich im Eifer des Gefechts auch mal Fehlerchen passieren können. Und da freuen wir uns immer über Rückmeldungen quasi aus der Hörerinnenschaft. Und eine Rückmeldung kam vom Niklaus. Niklaus aus der Schweiz, ein Hörer und auch praktizierender Landwirt. Und Niklaus hat zu Folge 82, die ich mit Svenja aufgenommen habe, eine kleine, aber durchaus wichtige Ergänzung vorgenommen. Er hat uns nämlich den Unterschied erklärt zwischen Gründüngung und Transfermulch. Andres, schon mal was davon gehört?
Das kann ich nicht behaupten.
Nee, ich konnte das auch nicht und deswegen hat uns der Niklaus zum Glück aufgeklärt. Also eine Gründüngung ist letztlich eine Pflanze, die du irgendwo anbaust, ohne das Ansinnen zu haben, sozusagen die Pflanze zu ernten, ne? Sondern die bleibt halt auf dem Acker und wird dann mit als Düngung, ne? Als Gründüngung eingedüngt, ne? Und Transfermulch heißt die Gründüngung sozusagen, wenn sie von einem Acker auf einen anderen transportiert wird, ne? Also dann würdest du sozusagen diesen Pflanzenbestandteile dann als Mulch auf einen anderen Acker verbringen und dann heißt das Ganze halt Transfermulch.
Aha, also Mulch.
Ja, es ist Transfermulch, Andres. Es ist eben Transfermulch, ne? Nee, aber das sind halt so fachpraktische Begriffe. Und da kann man schon drauf achten, dass man die richtig verwendet, ne? Ging's ja auch so um die Klimabilanz, ne? Und was ist denn jetzt, wenn du entsprechend Mulch von einem Acker auf den nächsten transportierst, ne? Das war der Hintergrund. Und da heißt es halt einfach Transfermulch. Und das beachten wir natürlich in Zukunft. Ja.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das ist was Schweiz-typisches. Ich habe das wirklich noch nie gehört. Also Transfermulch, ich könnte es mir vorstellen, dass man das hier ich sitze ja in Norddeutschland mehr oder weniger, dass man das hier nicht sagt.
Okay, finde das bitte mal heraus, Andres. Das ist jetzt dein Arbeitsauftrag bis zum nächsten Mal. Du hast ja viele Landwirte um dich drumherum sitzen. Und lieber Michael, Landwirt aus Österreich, du kannst uns dann auch noch mal eine kurze Mail schreiben, bitte, und kannst uns mal erklären, ob man das in Österreich auch verwendet, den Begriff Transfermulch. Ne? Dann haben wir sozusagen die drei großen deutschsprachigen Länder abgegrast. Und das dann auch nochmal geklärt. Ne? Ja, ist schön, arbeitsteilig vorzugehen hier. Da haben wir alle was davon am Ende. Nächster Punkt, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Ich bin ein bisschen fremdgegangen, podcastmäßig, Andres. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt. Aber war auch, ja, es war nur kurz und ich kann euch auch beruhigen. Es ist ein ganz anderes Podcast-Genre, das ich bedient habe. Im Podcast Voll in die Presse. Finde ich einen echt coolen Titel für einen Podcast, einen richtig coolen Namen dafür, ne? Und ist, wie der Name schon vermuten lässt, eben ein Medienpodcast, produziert von Benanza. Und die haben über Blue Sky einfach mal angefragt, ey, hier ist Holcast, kann da mal jemand von euch was zu Sand erzählen, ne? Und dann habe ich habe mir eigentlich keine großen Fragen gestellt, Andres, sondern ich habe einfach gesagt, ich mache das. Und war dann da tatsächlich über eine Stunde, ich glaube anderthalb haben wir in Summe aufgenommen, da im Podcast zu Gast und habe was zu Sand erzählt, unter anderem, Andres.
Ja. Ja, also es gibt auch viel zu Sand zu erzählen, muss man sagen. Aber das kann man natürlich jetzt einfach dann bei, wie ist der Podcast? Ab in die?
Voll in die Presse, Andres.
Voll in die Presse.
Ja, nee. Hört da ruhig mal rein. Ist, wie gesagt, ein ganz anderes Konzept, ein ganz anderes Format, als wir das hier machen. Und vielleicht findet ihr ja Gefallen dran. Also durchaus sympathische Jungs. Ich habe auch gesagt, ich komme gerne wieder. Das war echt eine coole Atmosphäre. Sehr locker, sehr gelöst und haben alle irgendwas gesibbelt nebenbei. Das ist auch immer ganz cool. Das müssen wir hier auch mal einführen, Andres. Also ich würde gerne, dass wir so ein Getränk der Woche machen oder so, ja. Jeder bringt was mit. Muss dann aber noch erklären, wo das ackerbaulich herkommt und wie das dann zustande gekommen ist, ne? Sonst passt das nicht in den Boden-Podcast.
Ja, ja, hervorragend, genau. Welchen Bezug hat das Getränk zum Boden?
Ja, also Andres, da findet man immer was. Ich habe übrigens mal jetzt off-topic sozusagen, ich habe jetzt, es geistert doch diese Zahl rum, die findet sich unter anderem auch im Bodenatlas, dass 98% der Kalorien, die wir zu uns nehmen, irgendwie bodenbasiert zustande gekommen sind. Hast du vielleicht schon mal irgendwo gehört? Nee?
Habe ich noch nicht gehört, aber mein erster Gedanke war, okay, wo kommen die restlichen 2% her?
Ja,
das würde mich viel mehr interessieren.
Bestimmt so Aquakulturen, ne? Also irgendwelche Fischkulturen oder so, nehme ich mal an, ja. So, das
okay.
Könnte so, aber ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, und ich habe das auch schon andere Leute gefragt, wo kommt denn eigentlich die Zahl 98% her? Muss ja mal irgendwie eine Studie gegeben haben oder so. Wenn das da draußen jemand weiß, da würde ich mich auch mal über einen Hinweis freuen. Ich habe es versucht zu recherchieren, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Vielleicht hat das jemand parat und kann das mal rüberschieben. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, Strich drunter. Und jetzt, Andres, wir kommunizieren natürlich auch außerhalb dieser Folgen, du und ich. Und neulich hast du mir mal wieder so eine verträumte Nachricht geschrieben und du schreibst mir mal ganz viel darüber, was du so erlebst und wie du dich dabei fühlst und so. Das finde ich immer ganz toll. Und eine dieser Nachrichten beinhaltete tatsächlich, dass du Wesen beobachtet hast in deinem Garten, die jetzt anfangen, wieder loszuziehen. Erzähl mir doch mal was über diese Wesen und was du dazu halt zu sagen hast.
Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Also ich beobachte öfter mal Wesen in meinem Garten. Manche sind real. Naja, aber es begab sich zu einer Zeit im April vor einigen Tagen, da lag ich in der Hängematte am späten Nachmittag und da brummte es und nach brummte es immer weiter und es stiegen naja, ich würde sagen, hunderte von Maikäfern auf. Also es war schon eine Menge. Und die sind sehr früh unterwegs gewesen, so vom Gefühl her. Also Maikäfer sagt man ja mal 3 bis 4 Jahre ungefähr, gibt so eine Schwemme. Naja, und das begeistert mich natürlich immer. Genau, und manche haben natürlich dann so ein bisschen Startprobleme. Und da kann man sie auf den Finger nehmen und dann brummen sie so los vom Finger aus und stellen ihre Antennen dabei auf und wackeln damit ganz lustig durch die Gegend irgendwie. Und Christoph hat die wunderbare Kategorie Snackable Science eingeführt. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man Maikäfer sucht, dann lernt man als allererstes, dass es verschiedene Arten von Maikäfern gibt. Wir haben hier den Feldmaikäfer und was man als nächstes lernt, ist, dass es eine Delikatesse bis in die 1950er Jahre war, aus Maikäfern verschiedene Gerichte zuzubereiten. Und zeitweise war es ein arme Leute-Essen, aber auch lange, lange Zeiten lang war es eine absolute Delikatesse. Mit einem Geschmack nach Hühnchen oder Krabbe wird es beschrieben und wurde häufig als Suppe verarbeitet. Oder auch als kandierte Maikäfer gereicht, als Nachtisch. Es hat also einen, ja, einen leicht makaberen Beigeschmack, sage ich jetzt mal. Und als ich das so gelesen habe, da ist mir ein Rezept in die Hand gefallen. Und zwar braucht man für eine Person, für eine Suppe, 40 Stück Maikäfer. Und die werden dann in 1 Liter Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe gegeben mit 2 Esslöffeln Butter, 2 Esslöffeln Mehl, Salz und Pfeffer. So, lieber Christoph. Und ich, jetzt habe ich mich gefragt, 40 Maikäfer, das ist ja eine ganze Menge, ne? Also 40 Stück, die muss man erstmal ernten. Also ernten ist jetzt das falsche Wort, aber die muss man erstmal einsammeln. So, und wenn man jetzt, sage ich mal, ein Fest veranstaltet mit 100 Leuten, ja, dann braucht man ja schon eine ganze Menge an Maikäfern. Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und tatsächlich ist es so, dass die Maikäfer in den 1950er Jahren stark bekämpft worden sind, weil eigentlich sind Maikäfer aus landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Sicht totale Schädlinge, ja. Das heißt, die haben überhaupt eigentlich, wenn man so recherchiert, auch wissenschaftlich überhaupt gar keine positiven Auswirkungen auf nichts. Ja.
Okay.
Und es gibt einen schönen Artikel von aus der National Geographic, also das heißt keinen wissenschaftlichen Artikel, sondern es ist eine Reportage. Und da berichtet ein Wissenschaftler darüber, dass die im Prinzip durch Ackergifte und verschiedene Sachen stark zurückgegangen sind und dass die früher in millionenfacher Menge durch die Gegend geflogen sind, auf die Bäume und die Bäume leer gefuttert haben und früher wirklich eine große Plage waren. Und wenn man sich heute diese possierlichen Tiere anguckt, dann denkt man das immer so gar nicht, weil die sehen total toll aus und die benehmen sich total putzig so. Und dann habe ich natürlich weiter recherchiert auf meiner Suche nach irgendwas Positivem, was ich über die Maikäfer erzählen könnte. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen von 2020 von Görres und Kammann. Und darin wird beschrieben, wie sie untersuchen, welche Auswirkungen Skarabäide-Larven, also das heißt, das sind im Prinzip Käfer, eine bestimmte Art von Käfern, wo im Speziellen eben auch die Maikäfer zuzählen, welche Auswirkungen die auf Treibhausgase also im Prinzip haben. Und da haben die zu einem Überfluss auch noch rausgefunden, dass es totale Treibhausgasquellen sind. Also eine super schlechte Klimabilanz haben sozusagen. Also aber als Positives möchte ich gerne noch hinterher schieben, dass natürlich die Larven und auch die Käfer viel von Vögeln, Mäusen und Fledermäusen gefressen werden und natürlich auch eine Nahrungsquelle sind, nicht nur für uns Menschen, sondern eben auch für das ganze System. Das heißt, man kann sie nicht einfach sozusagen vernichten, sondern das System braucht sie schon, um erhalten zu bleiben. Aber wirklich ein schwieriges Thema. Ein schwieriges Thema, gerade wenn man so ein Naturschutzherz wie ich hat, dann nicht einfach.
Ja, ich fühle mich gerade ehrlich gesagt von Maikäfer ein bisschen verraten. So, weil ich weiß nicht, aus meiner Kinderzeit, ich kann mich noch gut erinnern, bin ja wie gesagt auch im Forsthaus groß geworden, ne? Und so diese Zeit jetzt, April, Mai rum, ne, wenn die so fliegen, ne, da hatte ich so die kindlich naive Erinnerung, oh, das sind ganz nützliche Tiere.
Ja, ich auch total. Also für mich waren das auch immer so wie so, ich habe auch das Gefühl, es gibt so viele Kindergeschichten, wo irgendwie der Maikäfer irgendwie mit einer Fiedel durch den Wald tanzt, ja, und solche Sachen irgendwie. Also ich weiß auch nicht so ganz genau. Naja,
aber wie du gesagt hast, das rettet das ein bisschen. Natürlich haben sie einen Zweck im System, und wenn es halt nur die Nahrungsgrundlage für wirklich wertvolle Tiere ist. Ja, das ist ja herrlich, ne? Und es sind per Definition auch Bodenorganismen, ne? Das haben wir ja in unserer letzten gemeinsamen Folge auch herausgearbeitet, ne? Die Larven überwintern scheinbar im Boden, und dadurch sind es Bodenorganismen. Ja, wenn auch nicht so nützlich, wie man vielleicht ursprünglich gedacht hat.
Genau. Tatsächlich, das muss ich noch zur Korrektur einmal einfügen, tatsächlich leben sie 4 Jahre im Boden etwa.
Oh, ja. Das ist eine ganze...
Genau, also doch, genau.
Ja, und produzieren dabei fleißig Treibhausgase. Danke, danke, Maikäfer. An der Stelle, ja. Nee, also es ist ein bisschen lockeres Thema. Und ich schwenke jetzt mal ein zum Thema der heutigen Folge, was natürlich auch mit Maikäfern zusammenhängt. Denn auch Maikäfer sind natürlich betroffen von Umweltsubstanzen, egal ob sie natürlich vorkommen oder aber ob sie sozusagen künstlich, also durch den Menschen, eingebracht werden. Und da haben wir jetzt den Bogen gespannt zu dem Thema der heutigen Folge. Das Thema heißt Glyphosat 1.11. Ja, Glyphosat 1.11, ich habe das mit Ausrufezeichen und Einsen dazwischen jetzt mal so bezeichnet in einer bestimmten Zeichenfolge, wie man das üblicherweise aus einschlägigen sozialen Medien kennt. Ne, wenn dort Leute aufgeregte Titel verfassen, und natürlich ist dieser Titel, dient ja dem Zweck, um Aufmerksamkeit auf diese Folge zu lenken. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Ich habe mich hier dem Stilmittel der sogenannten Exclamatio bedient. Das habe ich extra nochmal recherchiert, weil ich mir dachte, Exclamatio, es muss doch irgendein Stilmittel geben, was quasi diese Großschreibung und oder diese übermäßige Verwendung von Ausrufezeichen beinhaltet. Gibt es tatsächlich nicht. Also dieses 1.11 ist noch kein, also zumindest habe ich nichts dazu gefunden, ist noch kein definiertes rhetorisches Stilmittel der Schriftsprache. Aber die Exclamatio ist sozusagen die bewusste Verwendung eines Ausrufezeichens. Und weil ich hier Ausrufezeichen in mehrfacher Ausführung mit Einsen dazwischen verwendet habe, bezeichne ich jetzt dieses Stilmittel nach Genzel 2024 als Hyperexclamatio. Also, ich habe Hyperexclamatio gewählt, so, und weil jetzt alle Leute diese Folge hören, die in welcher Form auch immer sich erregen über das Thema Glyphosat. Ne? Da gibt's eine Fülle an Leuten. Andres, ich weiß nicht, ob du das mal, ist dir hundertprozentig begegnet. Also es gibt zum Beispiel eine unheimlich große Schwurbler-Community, die es auf Glyphosat abgesehen hat, wo, was weiß ich nicht, für Auswirkungen von Glyphosat immer herangezogen werden. Es gibt natürlich die Leute, die das aus Naturschutzperspektive sehen, ne, und die grenzen sich jetzt deutlich von Schwurblern ab, das möchte ich mal sagen. Also Schwurbler, das hat nichts mit dem wissenschaftlichen Diskurs zu tun. Und es gibt natürlich auch Landwirtinnen und Landwirte, die Glyphosat anwenden und eben auch den landwirtschaftlichen Nutzen sehen, ne? Und das nur mal so auszugsweise. Und es gibt natürlich uns Bodenkundler, da kommt eine ganz große Gemengelage zusammen. Und ich finde es immer wichtig, in so einer Gemengelage sozusagen das Faktische irgendwie als Grundlage zu verwenden, wenn man zum Beispiel politische Entscheidungen treffen will. Ne? Oder, keine Ahnung, auch wenn man miteinander spricht, ne? Sich auf Fakten zu beziehen, sich auf ein faktisches Fundament zurückzuziehen, ist immer gut. Und was haben wir da aus der Wissenschaft heraus? Andres, ich weiß immer nicht, ob dein Bild eingefroren ist oder ob du einfach zuhörst. Ja, okay, du musst dich immer mal bewegen, Andres, sonst denke ich, du bist eingefroren. Und was gut ist eben aus der Wissenschaft heraus, sind natürlich wissenschaftliche Studien. Ne? Also wissenschaftliche Studien, je nach Studiendesign und so, können meine Argumentation untermauern, ne? Oder können sie auch widerlegen. Und ich springe jetzt mal auf den Zug einer Medienberichterstattung auf, und zwar an meinem Beispiel hier vom 15. März 2024 vom Südwestrundfunk veröffentlicht. Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und da wird eine Studie in Anführungszeichen zitiert, die eben sagt, okay, es gibt eine Glyphosatbelastung in unseren Gewässern unter anderem, aber eine mögliche Ursache für diese Glyphosatbelastung ist vielleicht nicht nur die Verwendung in der Landwirtschaft, sondern das könnten auch Waschmittel sein. Ja, also Glyphosat hat irgendwas mit Waschmitteln zu tun. Okay. Das ist also der Hintergrund, und die Berichterstattung funktioniert aber nicht einseitig, ne, sondern es wird sich bezogen also auf Forschungsergebnisse einer Tübinger Wissenschaftlerin, Caroline Huhn, Frau Professorin, ordentliche Professorin in Tübingen, ne, hat das eben untersucht. Es wird hier dargestellt, auch die Beobachtungen werden dargestellt, ne? Und es gibt natürlich auch eine Gegendarstellung aus Cottbus, ne, einer Wissenschaftlerin, die sagt, okay, finde ich persönlich als Umweltwissenschaftlerin nicht wirklich plausibel, ne? Was dann in diesem Artikel auch noch passiert, ist eine Einordnung einer Wissenschaftsjournalistin, in Videoform, kann man sich in dem Beitrag auch anschauen. Und die sagt eigentlich das, worauf es mir jetzt in dieser Einleitung mehr oder weniger ankommt. Die sagt, okay, die Daten der Wissenschaftlerin sind auf einem sogenannten Preprint-Server veröffentlicht. Und das ist eigentlich das, worauf es mir hier ankommt. Preprint-Server, weiß ich gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, hier im Soilcast, aber auf jeden Fall sollten wir das an dieser Stelle mal tun. Andres, kannst du kurz umreißen, was hat's denn eigentlich mit sogenannten Preprints auf sich? Was ist denn das und was unterscheidet das möglicherweise von einer wissenschaftlichen Studie, wie wir sie gleich auch noch besprechen werden?
Naja, also letztendlich ist es so, dass wenn ich ein Paper veröffentliche, also meine Daten erhoben habe, das Paper über diese Daten fertig geschrieben habe und sozusagen meine ersten Korrekturschleifen gedreht habe und ich es einreiche bei einem Verlag, dann gibt es die Möglichkeit, gleichzeitig ein Preprint einzureichen, also einen Vordruck, bevor im Prinzip der Peer-Review-Prozess durchlaufen wurde, um schon mal die wissenschaftliche Welt darauf aufmerksam zu machen, okay, pass auf, ich habe hier eine Studie gemacht, guck doch mal, gib mir Hinweise, kann ich hier noch irgendwas verbessern vielleicht? Und das sozusagen gleichzeitig läuft mit dem Prozess des Reviewens in den Verlagen. Und das ist eigentlich eine Möglichkeit der Kommunikation. So ist es gedacht.
Genau. Ne? Also danke für diese kurze Darstellung, was ein Preprint eigentlich ist. Ne? Und gut, dass du das jetzt zum Schluss gesagt hast. Das ist als Möglichkeit der Kommunikation gedacht, und zwar in der wissenschaftlichen Community. Ne? Darauf kommt es an der Stelle an. Also es ist gedacht, dass auf solchen Preprint-Servern, da können dann andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingehen und sich diese Daten vorab anschauen, und dann wird in der Community darüber diskutiert. Wohl wissend, dass die Studie möglicherweise wie in diesem Fall gerade bei einem Journal eingereicht ist und dass sich ohnehin ein Expertenkreis, der von diesem Journal bestellt wird, gerade mit der Studie auseinandersetzt und das im sogenannten Peer-Review-Verfahren nochmal prüft. Und erst wenn dieses Verfahren erfolgreich durchlaufen ist, dann wird die Studie auch wirklich publiziert. Ne, das ist die Grundlage. Deswegen legen wir immer Wert darauf, dass wir hier zum Beispiel im Zollcast solche peer-reviewten Studien besprechen und nicht irgendwelche, ich sag jetzt mal irgendwelche Boulevardartikel beispielsweise, ne? Was nichts damit zu tun hat mit diesem Prozess der Qualitätssicherung. So, und jetzt ist mein Punkt an der Stelle und deswegen nehme ich das als Aufhänger, dass so eine Berichterstattung wie hier vom SWR, ich möchte gar nicht Wissenschaftsberichterstattung kritisieren an sich, aber einen Artikel rauszubringen über eine Preprint-Studie und gleichzeitig aber gleichberechtigt neben die erhobenen Daten aus dieser Preprint-Studie die Meinung einer Forscherin einzuholen, die eben sagt, okay, auf Grundlage dessen, was wir wissen, ne, als Mini-Review der bisher vorhandenen Literatur, kann ich das so nicht bestätigen. Das finde ich, ehrlich gesagt, sehr problematisch, Andres. Ne, weil du kannst nicht ein Preprint, solche Daten, die hier erhoben, ich sagte auch im Anschluss nochmal was dazu, wie diese Daten auf dem Preprint-Server eigentlich aussehen, ne? Aber du kannst die nicht gleichberechtigt neben sozusagen die wissenschaftliche Auffassung stellen, neben das stellen, was sozusagen andere Expertinnen und Experten auf Grundlage von peer-reviewten Studien über Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon wissen. Und das ist ein Problem. Und das hat in diesem Fall auch dazu geführt, dass natürlich beispielsweise die Schwurbler-Community in einschlägigen sozialen Medien schon auf diesen Zug aufgesprungen ist und sagt, guckt mal, keine Ahnung, die, was weiß ich, wer da im Hintergrund aus deren Sicht auch immer die Zügel in der Hand hat, ne, die haben uns die ganze Zeit belogen. Das Glyphosat im Wasser, das kommt doch aus Waschmitteln. Ne? Und das sollte Wissenschaftsjournalismus aus meiner Sicht unbedingt vermeiden. Und bevor ich erkläre, wie die Daten da ausgesehen haben, hast du im Vorfeld unserer Aufnahme auch noch eine andere Berichterstattung aufgegriffen aus dem Deutschlandfunk, oder?
Ja, genau. Also im Deutschlandfunk war es so, ich meine, das wäre die erste Kommunikation mit der genannten Wissenschaftlerin gewesen. Da ist ein Wissenschaftsjournalist über eine ganze Zeit lang in Kontakt mit ihr gewesen und hat die Studie im Prinzip verfolgt, hat das ein bisschen mehr eingeordnet und hat das eigentlich ganz, ganz gut gezeigt. Hat eben auch die Gegenmeinung deutlich beleuchtet. Also es war einfach insgesamt ein kompakteres Bild. Ich glaube, die Problematik, die einfach schnell entsteht, ist, wenn man zu so einem Zeitpunkt journalistisch über so eine Studie berichtet, die eigentlich noch nicht veröffentlicht ist, dann wirkt das natürlich auch die Kommunikation in der wissenschaftlichen Community wahnsinnig ab. Weil wir als Wissenschaftler sind natürlich letztendlich auch nur Menschen. Und wenn wir, sage ich mal, so einen politischen Druck verspüren, ja, das ist bei Glyphosat immer sehr schnell, kommuniziert man einfach anders. Man kommuniziert nicht mehr ohne Vorbehalt, sage ich mal. Und das ist natürlich gerade in diesem Fall, ich denke mal, eigentlich passiert.
Ja, genau. Also sagen. Genau. Und ich will da jetzt an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, ne? Ich will nicht die Forscherin jetzt hier in Misskredit ziehen, in keiner Art und Weise.
Auf gar keinen Fall.
Nee, das wollen wir hier gar nicht, ne? Also wir nehmen, sie ist wie gesagt ordentliche Professorin, sie macht das auch schon viel länger als wir beide. Sie ist Chemikerin und hat da eben auch tatsächlich Daten gesammelt, die ja auf diesem Server veröffentlicht sind. Es geht einfach ums Verfahren an sich, ne? Und dass man halt zu diesem Zeitpunkt, wo das als Preprint erscheint und als wissenschaftsinterne Kommunikation eigentlich gedacht ist, ne, noch nicht so eine Berichterstattung machen sollte. Und ich habe den Eindruck, dass das medial eben einfach, das war wie so ein Hype-Train, ne? Glyphosat ist wie immer ein Schlagwort, ne? Das ist gefragt, dann ist vielleicht mal eine Pressemitteilung raus gegangen oder irgendwo gab es einen initialen Zündfunken und dann ist eine ganze, ich habe jetzt die Berichterstattung vom SWR nur beispielhaft genommen. Es gibt noch eine Reihe anderer Artikel, die da eben rausgebracht wurden, ne? Und das soll so nicht sein. Also das ist einfach, weiß ich nicht, das zieht auch die Leistung dieser Forscherin ein Stück weit in Misskredit und das ist, glaube ich, das Letzte, was sie auch damit im Sinn hatte. So, und wenn man sich jetzt auf diesen Preprint-Server nochmal begibt, Link ist natürlich auch diesmal in den Shownotes, man sich das mal anschaut, dann sieht man eben auch, was ein Preprint ist. Ne? Hier, ich habe hier die zweite Version vom 12. März 2024 gerade vor mir. Ne? Und das ist einfach keine fertige Studie. Ne? Wir haben einen Einleitungstext geschrieben, wir haben auch Ergebnisse formuliert und auch eine Fragestellung, die beantwortet wird. Ne? Aber beispielsweise besprochene oder angesprochene statistische Zusammenhänge, die sind noch gar nicht irgendwie, erscheinen noch nicht. Ne? Die sagen also, okay, es gibt dieses Vorkommen von Waschmitteln, ne, und es gibt das Glyphosat-Vorkommen und irgendwie korreliert das. Aber ich kann zum Beispiel noch gar nicht sehen, ja, wie korreliert denn das? Ist das zeitlich versetzt oder ist das eine instantane Korrelation? Dann gibt es natürlich sogenannte Supplementary Files, ne, also sozusagen ergänzende Daten, die veröffentlicht sind. Das sind insgesamt drei PDF-Dokumente. Aber auch da sind beispielsweise die Graphen so klein und verpixelt gedruckt, dass ich da gar nicht richtig reingehen kann als Außenstehender und damit jetzt noch gar nichts anfangen kann. Ne? So, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das nie besprochen. Ich bespreche es jetzt aber hier, weil ich euch auch mal erklären will, was hat es eigentlich mit Preprints auf sich und wie aussagekräftig ist das. Ne? Und ich hoffe wirklich, dass das irgendwer aus der Wissenschaftsjournalismus-Bubble auch hört und da vielleicht verantwortungsvoller demnächst damit umgeht. Weil was am Ende rauskommt, es kann jetzt alles passieren mit diesem Preprint. Es kann sein, dass das akzeptiert wird am Ende des Peer-Review-Prozesses. Dann erscheint auch eine Studie. Dann nehme ich mir eigentlich auch vor, dass die hier mal besprochen wird. Es kann aber auch sein, dass die Reviewer und Reviewerinnen sagen, nee, da habt ihr so viele Schnitzer drin, das können wir nicht veröffentlichen und dann ist das Ganze wertlos. Ne? Und das ist auch ein Problem, was ich darin sehe. Wenn das passieren sollte, ne, dann kannst du davon ausgehen, dass zum Beispiel im SWR oder so diese Berichterstattung jetzt rückwirkend nicht gelöscht wird oder nochmal neu aufgerollt wird, sondern der Artikel, so wie ich ihn jetzt hier verlinkt habe, ne, der ist jetzt ins Netz geblasen und der steht da und erweckt den Anschein, dass das eine vollständig rund abgelaufene wissenschaftliche Diskussion, / ein wissenschaftlicher Diskurs ist. Und das ist es einfach nicht, ne, an diesem Punkt. So. Und ich glaube, da haben wir jetzt den Punkt gemacht, Andres, oder? Hast du noch was zu ergänzen zu diesem Preprint?
Nee. Weil das hast du gut zusammengefasst.
Das freut mich, danke. Man ist ja immer auch unsicher, Andres. Man ist ja unsicher. Man weiß es nicht. Und um jetzt aber diese Preprint-Geschichte, wie gesagt, nochmal, ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Und wenn das peer-reviewed veröffentlicht wird, dann besprechen wir es hier auch nochmal. Aber ich habe euch jetzt zum Thema Glyphosat 1.11 nochmal eine peer-reviewte Studie tatsächlich mitgebracht, die wir jetzt an der Stelle nochmal kurz besprechen. Das ist, wie gesagt, das ist eine Studie, die ist durch so ein Verfahren gegangen und ist auch relativ hoch aufgehängt, veröffentlicht im Journal ACS Omega. ACS steht für American Chemical Society, ne? Also da ist schon schon Bums dahinter, das will ich mal sagen. Ne? Und die Studie trägt den Titel Systemic Analysis of Glyphosate Impact on Environment and Human Health, von Renu Singh und seinen Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht in diesem Jahr 2024. Ich kann ein Veröffentlichungsdatum gerade nicht. Am 30. Januar 2024 veröffentlicht, also noch relativ frisch, ne? Und das ist ein sogenanntes Review, was halt mal wirklich einen Überblick darüber zu geben versucht, wie verhält sich denn eigentlich Glyphosat in der Umwelt, in Interaktion mit der Umwelt, ne? Und das ist ein Beispiel dafür, für eine Studie, die man heranziehen kann, wo man eben wissenschaftliche Erkenntnis präsentiert bekommt, die man dann auch zum Beispiel in so einem journalistischen Beitrag verwursten könnte. Und ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, auch weil ich zum Beispiel, was so Humantoxizität angeht, einfach auch nicht vom Fach bin und mich da auch raushalte. Aber wir wollen mal zumindest über wichtige Eckpunkte der Umwelt, des Umweltverhaltens von Glyphosat an der Stelle sprechen. Also anders als PFAS beispielsweise ist Glyphosat, ich druckse gerade, weil es bei mir hier gerade scheinbar so eine Art Weltuntergang gibt. Ja, Andres, wenn ich den Weltuntergang erlebe, dann bin ich froh, dass ich ihn jetzt gerade zumindest mit dir erlebe. Das tröstet mich ein bisschen. Genau, aber bei Glyphosat, wie schon eingangs erwähnt, handelt es sich nicht wie bei PFAS zum Beispiel um ein Gemenge verschiedener Substanzen, sondern Glyphosat, das ist, kann man als Vorteil sehen, ist eine klar abgegrenzte chemische Substanz. Ne? Hat einen sogenannten Phosphanrest, gehört also zu den Phosphansäuren. Mehr oder weniger. Und Phosphan wusste ich tatsächlich auch nicht. Phosphansäure H3PO3, also neben Phosphorsäure, auch noch so ein, naja, so eine charakteristische Säure eben, die auch bestimmte organische Eigenschaften hat. Und das Gute ist, wenn man eben so einen Reinstoff hat, dass man den relativ klar charakterisieren kann, zum Beispiel hinsichtlich seiner Löslichkeit. Glyphosat ist sehr gut in Wasser löslich und das ist für uns auch interessant, weil natürlich Wasser, wie wir wissen, in Böden als Lösungs- und Transportmedium das Medium der Wahl ist, nicht wahr? Das Wasser fällt auch gerade vor meinem Fenster in erstaunlicher Menge zu Boden. Schauen wir mal weiter. Eine andere Sache, die uns immer beim Umweltverhalten von chemischen Substanzen interessiert, ist die sogenannte Persistenz. Persistenz ist ein anderer Begriff für die Umweltbeständigkeit, ne? Also die Beständigkeit gegenüber den Umwelteinflüssen. Ne? Das ist die Temperatur beispielsweise, das ist aber auch das Licht. Ne? Und alle äußeren Einflüsse, die sozusagen zum Beispiel in der Sphäre Boden so auf einen Stoff einwirken können. Und da hat man eine interessante, oder gibt es hier in dieser Übersichtsstudie sozusagen interessante Befunde, nämlich in Wasser beispielsweise beträgt die Halbwertszeit von Glyphosat zwischen 2 und 91 Tagen. Das ist das, was man beobachtet hat. Die Halbwertszeit ist also die Zeit, in der sich die Stoffmenge halbiert, ne? Und das passiert in wässriger Lösung in einem Zeitraum von 2 bis 91 Tagen. In Böden, Andres, was schätzte, ist die Halbwertszeit da kleiner oder größer?
Wahrscheinlich deutlich größer.
Oh ja, ja. Zwischen 2 und 215 Tagen in Böden, also mehr als verdreifacht potenziell die Halbwertszeit. Und das ist auch was ich erwartet hätte, weil Glyphosat, also dieses Glyphosatmolekül, unheimlich gute Strukturmerkmale hat, um sozusagen an den einschlägigen Verdächtigen im Boden zu sorbieren. Das ist die organische Bodensubstanz, das sind Tonminerale und das sind die Oxide des Eisens, Aluminiums und Mangans. Das sind die typischen Austauschsubstanzen in Böden. Und da hat Glyphosat wirklich eine Affinität dazu, da zu sorbieren, also eine Oberflächenbindung zu machen, in welcher Form auch immer. Und dann ist es so, dass Glyphosat durch verschiedene oder auf verschiedenen Wegen grundsätzlich in Böden abgebaut werden kann. Und wenn es allerdings sorbiert ist an den Oberflächen dieser Sorptionsmaterialien, ne, dann wird der Abbau tendenziell erschwert. Und das gilt vor allem für den mikrobiellen Abbau. Ne? Also der mikrobielle Abbau von Glyphosat durch Pilze und einzellige Mikroorganismen, der ist auch nachgewiesen, da gibt es bestimmte, könntest du auch mal eine Folge zu machen, Andres, zu Pilzen, die Glyphosat abbauen. Ne? Gibt es also einschlägige Mikroorganismen, das wird in der Studie auch dargestellt, wo man weiß, dass die in der Lage sind, Glyphosat abzubauen. Ja? Das ist also eine Sache. Ein weiterer Abbauweg erfolgt tatsächlich chemisch und das ist für mich auch, das fand ich tatsächlich in diesem ganzen Übersichtsartikel am interessantesten, ne? Weil man spricht ja immer über die einschlägigen Oxidminerale in Böden, habe ich ja gerade gesagt, Eisen, Mangan und Aluminiumoxide, ne? Aber wenn wir mal ehrlich sind, so wirklich viel habe ich zum Beispiel von von Manganoxiden noch nicht gehört, ne? Also die einschlägigen Eisenoxide, ne, Goethit zum Beispiel kennt man so, ne, das schon, ne, aber Manganoxide. Und da gibt es einen Befund, dass es eine Wechselwirkung gibt mit dem Mineral Birnesit. Das ist ein Manganoxid, ne, also MnO2 ist die Strukturformel und davon die Delta-Variante. Ne, und die Gegenwart dieses Manganoxids begünstigt sozusagen den Abbau den rein chemischen Abbau, nicht mikrobiell beeinflusst oder so, sondern den rein anorganisch chemischen Abbau von Glyphosat im Boden. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, da gibt es dann halt so Wechselwirkungen. Ne? Also haben wir jetzt mal was gelernt, was Manganoxide im Boden machen. Aber das haben sie auch rausgearbeitet, wenn Kupfer in hoher Menge präsent ist in der Bodenlösung zum gleichen Zeitpunkt, ne, dann wird der Abbau wieder gehemmt, weil Kupfer hat in der Bodenlösung die Eigenschaft, dass es so Komplexe formt und diese Komplexe wiederum können das einzelne Glyphosatmolekül wieder chemisch stabilisieren. Also das finde ich immer ziemlich abgefahren, wenn man so tief in die stoffliche Ebene reingeht, dass man sowas eben feststellen kann und sogar in einem Review-Artikel eben so darlegen kann. Ne? Heißt also, achtet auf euren Kupferhaushalt im Boden, wenn ihr das Glyphosat abgebaut wird. Ne? Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte Photodegradation, die spielt aber in Böden eher eine untergeordnete Rolle, ne, weil wir uns gerade in tieferen Bodenregionen, da spielt einfach der Lichteinfall eine relativ geringe Rolle. Ne. Das sind die drei Abbauwege. Und ich spreche zum Schluss nochmal über die Toxizität, ne, beziehungsweise über die Wirkung von Glyphosat auf Organismen. Das ist sozusagen der letzte Punkt, den ich mir hier vorgenommen habe. Und da muss man einmal unterscheiden zwischen der Humantoxizität und der Wirkung auf andere Organismen. Warum muss man das? Naja, ganz einfach, weil wir Menschen sind und weil wir natürlich alles irgendwie aus menschlicher Perspektive betrachten, ne? Und man muss bei der Toxizität unterscheiden zwischen einer akuten Toxizität und einer chronischen Toxizität. Hast du eine Idee, Andres, wo da der Unterschied liegen könnte?
Ja, glücklicherweise haben wir im Vorgespräch einmal kurz drüber gesprochen. Also die akute Toxizität betrifft im Prinzip Vergiftung, die chronische die Anreicherung.
Genau.
Aber viel spannender ist natürlich, was für Eintragswege in den Menschen gibt es denn, Christoph?
Ja, das ist, komm ich gleich dazu. Merkt ihr, in der Schule haben wir immer gesagt, merkt ihr mal die Frage, die ist sehr gut, ne? Da kommen wir nächste Stunde dazu. Nee, komme ich auch noch dazu, ne? Genau, aber du hast es richtig dargestellt, ne? Die akute Toxizität ist das, was man erwarten würde, wenn du, was weiß ich, Gift trinkst oder so, ne? Also du trinkst Gift und relativ zeitnah tritt dann die Wirkung ein, die dich möglicherweise auch um die Ecke bringt, ne? Und die chronische ist eben eine Langzeitexposition, wo sich Sachen im Körper zum Beispiel anlagern, ne? Die akute Toxizität. Und das wird auch gerne von Leuten herangezogen, die es sozusagen eine bestimmte Agenda haben, was Glyphosat angeht und das verharmlosen wollen. Ne? Liegt bei 5037 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bei Säugetieren. Ja, das ist eine enorme Menge. Also das ist wirklich, das fällt dann unter die sogenannte Kategorie 4 von toxischen Substanzen. Und das ist gerade was eben Herbizide angeht, wird das dann als gering bedenklich eingestuft. Ne? Das ist einfach, also 5700, das sind über 5 Gramm pro Kilogramm. Da müssten also so Wonneproppen wie du und ich, Andres, wir müssten das also literweise saufen, um da irgendwas akut toxisches, so eine Wirkung zu verspüren. Ne? Aber die chronische Toxizität, das ist das, was bei Glyphosat wirklich der Knackpunkt ist und wo es auch schon gesicherte Erkenntnisse gibt, dass zum Beispiel das keimschädigend wirkt, ne? Also auf ungeborene Kinder sich auswirkt. Gerade auch Mütter, stillende Mütter sind sehr gefährdet, ne? Auch das Kind natürlich dann gefährdet, ne? Führt auch zu vorzeitigen Geburten, also zu einer Verkürzung, zu einer künstlichen Verkürzung der Schwangerschaftszeit. Krebs, Nierenschädigungen, alles das sind also vor allem die endokrinen Organe. Deswegen sagt man von Glyphosat, dass es eben auch zu den endokrin aktiven Substanzen zählt, also zu den hormonaktiven Substanzen. Das ist was wohl schon festgestellt wurde. Und da komme ich jetzt auch mal zu dem Punkt, wie gelangt Glyphosat eigentlich in den menschlichen Körper? Das hat man auch sehr gut schon erforscht. Das ist eher nicht der Direktkontaktpfad, ne? Also es wird zum Beispiel in sehr geringem Umfang über die Haut aufgenommen. Allerdings, wenn Glyphosat ausgebracht wird auf dem Acker, kann es natürlich sein, dass es eingeatmet wird, ne? Also die Atmung spielt da eine Rolle. Und überwiegend wird es aber indirekt aufgenommen, ne? Nämlich über Pflanzen, die verzehrt werden und die mit Glyphosat in irgendeiner Art und Weise behandelt wurden. beziehungsweise von der Glyphosat-Behandlung letztlich auch was abbekommen haben. Ne? Und das ist eigentlich das, was dann zur chronischen Toxizität führt. Irgendwann. Ja. Ich will mich, was die chronische Toxizität angeht, aber nicht zu weit aus dem Fenster legen an der Stelle. Weil ich erstens mal davon keine Ahnung habe und da müsste man sich dann auch damit beschäftigen, wie waren denn die Studien eigentlich designt, ne, und was hat das jetzt für Auswirkungen. Mache ich nicht. Es gibt sie, sie ist beschrieben, mannigfaltig und man kann das nachlesen an entsprechender Stelle. Und worauf es mir hier ankommt, ist einmal das faktisch jetzt zugrunde zu legen. Also diese Wirkungen gibt es. Das heißt aber nicht automatisch, dass man zwangsläufig die Verwendung von Glyphosat verbieten muss, ne? Weil wir haben auch über akute Toxizität gesprochen, die ist eben sehr, sehr gering. Und worauf es, glaube ich, ankommt, ist die Verwendung von Glyphosat oder bei der Verwendung von Glyphosat zwischen Schaden und Nutzen eine saubere Abwägung zu treffen und über diese Abwägung auch die Verwendung von Glyphosat zum Beispiel zu regulieren. Das ist, denke ich mal, eine gute Grundlage, auf der auch politische Entscheidungen getroffen werden sollten. Und was die Studie, Andres meldet sich schon, was die Studie aber auch darlegt, das will ich abschließend nochmal besprechen, ist, dass halt die Glyphosat-Verwendung global betrachtet seit den 70er Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Ja, also Glyphosat ist nach wie vor auf dem Vormarsch. Das ist kein Herbizid, was global betrachtet irgendwie jetzt davon bedroht ist, dass es demnächst gar nicht mehr auftaucht, ne, sondern ganz im Gegenteil. Glyphosat ist mehr und mehr auf dem Vormarsch. Und wenn wir uns das vor Augen führen, ist es, glaube ich, auch gut, über Langzeitfolgen zu sprechen und darüber zu sprechen, ob denn jetzt bei jeder ackerbaulichen Maßnahme auch Glyphosat tatsächlich zur Anwendung kommen muss. Das ist mein Punkt, den ich an der Stelle machen will.
Ja, ich glaube, was ich noch dazu sagen muss, das ist ja jetzt, du hast im Prinzip aus Sicht eines politischen Entscheidungsträgers das Ganze erzählt, ja. Und wenn man das abwägen muss, ist das natürlich vollkommen richtig, aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Wissenschaft.
Ja.
Die Aufgabe der Wissenschaft ist nicht Empfehlungen auszusprechen, sondern die Aufgabe der Wissenschaft ist erstmal die Grundlagen überhaupt zu erforschen. Und natürlich habe ich eine persönliche Meinung dazu, aber wenn ich eine Studie zu Glyphosat mache, dann bin ich natürlich immer ergebnisoffen. Und das ist so eine Sache, da muss man immer vorsichtig sein. Und das ist auch das, was bei dieser Studie, die ja den Review-Prozess durchlaufen hat, ganz klar ist. Die ist eben objektiv oder sie hat versucht, zumindest maximale Objektivität zu schaffen. Ja, also sie beleuchtet alle Seiten und stellt sich selbst halt auch Fragen. Und das machen Wissenschaftler. Im Vergleich zu der Studie, die noch nicht den Review-Prozess durchlaufen hat, aber schon im Prinzip den Zeitungsprozess durchlaufen hat, da werden eben die Fragen stark eingegrenzt, ja, weil die, sage ich jetzt mal, interessierte Öffentlichkeit natürlich sofort ein Bild zeichnet, was sie gerne sehen möchte. Und das ist häufig kontraproduktiv, wenn wir Forschung machen wollen. Nichtsdestotrotz müssen wir es natürlich kommunizieren.
Also das ist fast schon ein gelungenes Schlusswort. Das hast du jetzt, also fand ich richtig toll, diesen, ja, und ich gebe dir natürlich vollumfänglich recht, ne? Das ist eben der Unterschied. Und das unterscheidet uns beide ja auch. Du bist in der Wissenschaft tätig, ne? Du nimmst diese Rolle gerade ein, ne? Ich bin jemand, der sich jetzt hier rausgenommen hat, das eben aus einer politischen Perspektive zu betrachten. Ne? Aber es ist wichtig, das sauber voneinander zu trennen. Das ist das Entscheidende. Und deswegen gebe ich euch diese Studie hier mit, ne? Die ist natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr reinschauen und könnt euch als Grundlage über dieses Review einmal über Glyphosat informieren. Was dann draus gemacht wird, ne, das ist, wie gesagt, eine politische Entscheidung. Ne? Aber diese Studie ist objektiv, Sie liest sich auch ganz gut, sie ist auch bebildert, was auch immer förderlich sein kann fürs bessere Verständnis, wie wir wissen. Ne? Und ist, denke ich mal, gut geeignet, um Einstieg zu machen. Ne? Ich möchte hier aber auch kein Fazit treffen, ne? Weil das dafür reicht es einfach nicht an der Stelle. Ich muss auch sagen, dass ich über Glyphosat, über die detaillierten Wechselwirkungen, gerade mit rhizosphären Organismen zum Beispiel, das ist ja auch was uns in der Bodenkunde sehr interessiert. Wie wirkt sich denn die Glyphosat-Applikation auf das Mikrobiom aus beispielsweise? Ne? Wie beeinflusst das dann wiederum Nährstoffkreisläufe, die eigentliche Nährstoffversorgung mit der Pflanze? Wie reichert sich Glyphosat vielleicht auch in der Pflanze an? Was gibt es dafür für Möglichkeiten? Ne? All das zu besprechen, wird noch einige Folgen des Soilcast füllen. Da gehe ich mal davon aus. Und auch verschiedene Abbaumöglichkeiten. Vielleicht werden ja auch wissenschaftlich neue Methoden entwickelt, wie man Glyphosat, wenn es denn einmal da ist, wieder aus der Bodensphäre entfernen kann. All das wird uns noch beschäftigen, aber hier möchte ich einfach mal diese objektiv verfasste Studie sozusagen euch als Grundlage mitgeben, wenn ihr euch über Glyphosat informieren wollt. So, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, oder? Was sagst du, Andres?
Auf jeden Fall.
Ja, aber wie es immer gute Sitte ist hier im Soilcast, mache ich natürlich nicht das Schlusswort, sondern das trete ich gerne ab an euch, beziehungsweise in dem Fall an dich. Und du bist immer bekannt hier im Team dafür, dass du sehr ausgefallene und kreative, möchte ich auch sagen, Schlussworte findest. Und ja, Andres, ich überlasse es dir jetzt einfach. Sag mal was zum Abschluss dieser Folge.
Ja, dann wünsche ich heute allen Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, dass ihr euch einfach mal in eure Hängematte setzt und ein bisschen von Maikäfersuppe träumt.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.